Die Zwillinge Rolf und Roland Raths tourten über 30 Jahre als Spreezwillinge mit musikalischem Kabarett als Botschafter Alt-Berlins durch die Lande. Nach Rolands Rückzug von der Bühne 1996 war Rolf Raths noch viele Jahre mit der Alt-Berliner Show alleine unterwegs. Der heute muntere 86-jährige Rolf Raths gibt einen kleinen, vergnüglichen Einblick in ein bewegtes Doppelleben. Unter anderem arbeiteten beide als Bankdirektoren. Wie das mit dem Kabarett zusammenpasst und mehr über sein soziales Engagement hat Harald Hau erfahren. Ich wünsche viel Vergnügen mit Erinnerungen und Anekdoten aus dem Alt-Berlin. Und mein Name ist Christel Kreischer.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute ein Interview mit RR und Doppel-A im Namen, also Rolf Raths mit Doppel-A geschrieben. Und ich soll direkt zu Beginn einen schönen Gruß aus Engelskirchen von einem Wilfried Raths bestellen. Nicht verwandt, nicht verschwägert?
Davon kann ich ausgehen, weil wir mal Ahnenforschung gemacht haben und da ist ein Wilfried nicht aufgetaucht.
Jetzt ist er aufgetaucht. Wir haben festgestellt, keine Verwandtschaft. Jetzt kommen wir mal zur Person Rolf Raths. Was hat denn Rolf Raths in seinem Leben bisher schon alles mitgemacht? Also wo kommt er her? Welche Vergangenheit hat er denn?
Ich bin 1939 in Potsdam geboren, bin dort auch zur Schule gegangen und 1956 ist unsere Familie aus politischen Gründen aus der DDR geflüchtet. Wir hatten Glück, mein Zwillingsbruder Roland und ich, wir konnten gleich kurz nach der Flucht schon eine Banklehre beginnen und haben dann auch über Lehre und Weiterbildung und so weiter erfolgreich unseren Berufsweg gefunden.
Von der Spree an den Niederrhein, also zwei Flüsse, einmal die Spree, einmal der Rhein, da kommt dann Essen ins Spiel, da kommt Duisburg ins Spiel. Wieso gerade die beiden Städte? Und dann aber Mörs-Repeln, muss man ja dazu erwähnen.
Ja, mein Zwillingsbruder Roland war schon längere Zeit Direktor der Nationalbank in Essen. Und eines Tages hat die Nationalbank einen Nachfolger für den dann ausscheidenden Direktor der Niederlassung Duisburg gesucht. Und ist an mich herangetreten, ob ich bereit wäre, die Direktorenstelle da zu übernehmen. Ich war Direktor einer anderen Bank in einer anderen Stadt. Aber wir haben dann verhandelt, ja, und das hat sich gut ergeben. 1991 habe ich die Leitung der Nationalbank in Duisburg auf der Königstraße übernommen. Und wir wollten eigentlich natürlich nach Duisburg ziehen, weil sich, wenn Sie mal eine Bank leiten in einer großen Stadt, spielt sich auch das gesamte gesellschaftliche Leben in der Stadt ab. Und da wäre es damals nicht gut gewesen, in Mörs zu wohnen, wenn man eigentlich ständig präsent sein muss in Duisburg. Dann haben wir aber in Duisburg nichts Geeignetes gefunden, aber das bot sich in Mörs-Repeln an und da haben wir ein Haus, ein Reihenhaus gemietet erst und inzwischen dann haben wir es gekauft und fühlen uns pudelwohl da.
Rolf Raths, welche Rolle hat denn Ihre Frau Brigitte bei der Auswahl gespielt?
Ja, meine Frau war natürlich meine wichtigste Ratgeberin in jeder Hinsicht, das kann ich sagen. Meine Frau war übrigens auch Bankkaufmann. Wir haben uns kennengelernt in der Commerzbank in Köln. Meine Frau war ein kölsches Mädchen und hat also mich wirklich in allen Dingen, es gab ja auch mal beruflich und überall im Leben Schwierigkeiten, aber meine Frau hat immer wunderbar zu mir gehalten und war voll mit einverstanden, dass wir nach Mörs ziehen. Und wir haben, wie gesagt, ein kleines Haus mit Garten und Terrasse und das ist... Ja, ein Bilderbuch zu Hause. Auch vom Gefühl her, vom Herz her.
Ich war jetzt mal am Bodensee, Mensch, ist die Gegend schön. Die Alpen und der ganze Dreh sind auch nicht gerade clean. Das Mittelmeer, du legst dich lang in jedem Haus ein Restaurant. Drum denk ich mir in meinem Sinn, ja. jetzt machst du erstmal Pause. Wo ich da hingeraten bin, das ist glatt wie zu Hause. Nur eine Klitzekleinigkeit fehlt mir zum Wohlbehagen. Was ne Berliner Molle ist, die könnte ich jetzt vertragen. Drum ist die Sache völlig klar, wie in Region der Glaube. Ich mache Urlaub nächstes Jahr, vergnügt in meiner Laube. Mich zog zum hohen Norden hin, ich hab mich eingeschifft. Doch mitten in den Fjorden drin man bloß Bekannte trifft. Es flötet meine Nachbarin zum Nordpolreisen, das ist in. Der Dr. Schmitz von Vis-a-vis fing an nach Öl zu bohren. Doch Ölsardinen esse ich nie, was hab ich da verloren? Nur eine Klitzekleinigkeit fehlt mir zum Wohlbehagen. Was ne Berliner Molle ist, die könnte ich jetzt vertragen. Drum ist die Sache völlig klar, wie in Region der Glaube. Ich mache Urlaub nächstes Jahr, vergnügt in meiner Laube. Montmartre, Louvre, Sacré-Cœur sind eine Reise wert. Hat beim Rasieren mein Friseur mich eindringlich belehrt. Auch Muttern mir ins Öhrchen blies, der Eiffelturm steht in Paris. Doch wie viel Stufen jeder hat, das konnte sie nicht mehr sagen. Ich latschte mir die Beine platt, mein Frauchen wollte sparen. Nur eine Klitzekleinigkeit wird mir zum Wohlwagen. Was ne Berliner Molle ist, die könnte ich jetzt vertragen. Drum ist die Sache völlig klar, wie in Region der Glaube. Ich mache Urlaub nächstes Jahr, trotz Regen, das ist sonnenklar. Vergnügt in meiner Laube.
Wenn ich mir jetzt so einen Bankdirektor vorstelle, wie passt denn dann Kabarett, Comedy und das alles diesem Beruf zusammen?
Ja, das wurde ich sehr, sehr oft gefragt. Ich bin ja insgesamt über 60 Jahre, davon die ersten 35 Jahre gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder aufgetreten als Spreezwillinge. Den Namen übrigens Spreezwillinge haben wir von Eckhard Fritsch. Den älteren Zuhörern wird der Name noch etwas sagen. Eckhard Fritsch war der Berliner bei den Rosenthal-Sendungen von Dalli Dalli. Und mit dem haben wir mal einen gemeinsamen Auftritt gehabt. Und er sagte, ja, wie sage ich denn euch an? Ja, haben wir gesagt, Rolf und Roland Ratz. Na, habt ihr gesagt, habt ihr keinen Künstlernamen? Nee, haben wir gesagt, haben wir nicht. Ja, dann jeb ich euch ihn. Und dann ging der auf die Bühne und sagte, und nun freuen wir uns aus Berlin auf die Spreezwillinge. Und seit der Zeit nannten wir uns bei unseren Bühnengeschehnissen Spreezwillinge.
Schon haben wir wieder was doppelt. Wir hatten schon RR, wir hatten AA im Namen. Wir haben jetzt auf einmal auch die Spree mit Doppel-E. Haben wir jetzt auch abgefunden. Frühstück. Kleiner Exkurs, HDH, also Hans-Dieter Hüsch, wäre 100 geworden.
Ja.
Irgendeine Beziehung zu Hans-Dieter Hüsch?
Naja, ich habe ihn sehr geliebt und ich muss sagen, ich liebe ihn heute noch, habe auch viele Bücher von ihm und zu denen greife ich sehr, sehr oft, weil er ja sehr viel Kluges, nicht nur Witziges, sondern auch sehr viel Kluges gesagt hat. Und ich habe ihn einmal, ich sage das mal so mit meinen Worten, hautnah erlebt, in der Säule, in der Kleinkunstbühne in Duisburg, hat er ein Gastspiel gegeben und dann haben wir hinterher noch mit der Martina Linn, der Chefin der Säule, und Hüsch, haben wir nachher noch sehr schön beim Gläschen Wein zusammengesessen und uns gedanklich ausgetauscht. Das ist ein nachhaltig wirklich tolles Erlebnis, was ich in meinem Gedächtnis und Herzen trage.
Ich habe vor kurzem noch gelesen, manche lassen sich gehen, ich lasse mich fahren. Soll angeblich auch von Hans-Dieter Hüsch sein. Hast du schon mal gehört?
Nein, das noch nicht. Habe ich noch nicht gehört, aber goldig.
Schall und Rauch sind all die Namen, wie man heißt, ist ganz egal, wie die Leute wohl darauf kamen. Leider hat man keine Wahl. Da ist einer riesig und heißt dann noch klein. Da heißt einer Engel und wird nie einer sein. Da heißt eine flach, die ist vom Rennschild rund. Eine andere heißt schwarz und trägt am liebsten bunt. Da heißt einer Schneider und stellt nur Schuhe her. Ein anderer heißt Jäger und er hat gar kein Gewehr. Ja, also ich habe einen Nachbarn, der heißt, also jetzt ist mir der Name entfallen, aber ist ja auch egal, nicht? Schall und Rauch sind all die Namen, wie man heißt, ist ganz egal, wie die Leute nur darauf kamen. Leider hat man keine Wahl. Haben Sie noch Zeit? Ich habe nämlich noch ein Beispiel. Da heißt heißt einer Bauer, der wohnt in der Stadt. Ein anderer heißt Hunger und er ist als erster satt. Da heißt eine Freitag und die ist ein Sonntagskind. Eine andere, die heißt Vogel, obwohl sie noch gar nicht spinnt. Und da heißt einer Sänger, der trifft gar keinen Ton. Ein anderer heißt Ernst und er ist im Zirkus Klon. Also ich hatte mal einen sehr klugen Lehrer und der hieß Blöde. Naja. Schall und Rauch sind all die Namen. Wie man heißt, ist ganz egal. Wie die Leute wohl darauf kamen, leider hat man keine Wahl. Ra-da-di-da-di-da-da-da. Wie man heißt, ist ganz egal. Wie die Leute wohl darauf kamen, leider hat man keine Wahl. Den Namen kriegt man einfach mit, auch wenn andere drüber lachen. Man hat keine Wahl, man hat nur die Qual, sich einen Namen draus zu machen.
Jetzt kommen wir mal zu diesen Auftritten. Rolf Raths, Ihr Bruder, der Roland, ist irgendwann mal ausgestiegen.
Ja. Mein Bruder hatte dann Mitte der 90er Jahre gesundheitlich gewisse Probleme, Gott sei Dank nicht lebensbedrohliche, aber solche starken Probleme, dass er sagte, Rolf, ich kann das nicht mehr. Wir absolvieren jetzt noch die Auftritte, die wir vertraglich eingegangen sind. Danach muss ich aussteigen und er hat das dann auch wirklich 95 beendet. Und dann brauchte ich ein Jahr, weil ich nicht aufhören wollte. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ich konnte gar nicht aufhören. Es war so seit Kindheit drin, da können wir sicher gleich nochmal drauf kommen. Ich musste weitermachen, aber es ist eine große Umstellung. Wenn Sie 35 Jahre mit dem Zwillingsbruder auf der Bühne stehen, wir haben ja auch Berliner Lieder gesungen, wir haben sie zweistimmig gesungen und so weiter, so und dann plötzlich Sie ganz alleine. Das bedurfte einer Umstellung und das hat etwa ein Jahr gedauert, aber ab Mitte 1996 bin ich mit meinen Soloprogrammen gestartet und das habe ich dann die Runde fast 30 Jahre dann als Solist gemacht.
Alt-Berliner Lieder, Satire, Anekdoten, das alles im Bühnenauftritt, maisgelbes Jackett mit roter Fliege, das müssen wir mal erklären. Wie passt das zusammen?
Ja, wenn man auf die Bühne geht, muss man schon eine gewisse Bühnengarderobe haben und dazu gehörte eben dieses maisgelbe Sakko und ich bin auch zeitweise mit einem Strohhut aufgetreten und hatte immer einen dicken, plüschigen Berliner Bären im Arm. Das ist mein Symbol gewesen, da ich nun seit 2 Jahren nicht mehr auf die Bühne gehe. Der sitzt zu Hause in der Ecke und wird von mir jeden Morgen gestreichelt, weil wir gute Freunde geblieben sind durch das gemeinsame auf der Bühne stehen.
Jetzt haben Sie mal ein Zitat gegeben, warum Sie ohne Gage bei Kirchengemeinden, Begegnungsstätten, wo auch immer Sie aufgetreten sind. Warum haben Sie das gemacht ohne Gage? Was war die Intention, also der Antrieb?
Ich freue mich, dass Sie das fragen. Und kann das bestätigen, dass ich in den 65 Jahren, die ich auf der Bühne gestanden habe, 35 Jahre mit Roland und 30 Jahre nachher alleine, nicht einen einzigen Pfennig Gage genommen habe. Es gab natürlich Veranstaltungen, wo wir auch Fernsehsendungen, wir sind ja mit den Kessler-Zwillingen aufgetreten und bei Michael Schanze und mit Brigitte Mira und so weiter, da waren teilweise sogar Beträge, damals noch D-Mark-Zeiten, von einigen tausend Mark. Aber die habe ich zwar entgegengenommen, aber sofort weitergeleitet. Ich will mal jetzt ganz konkret sagen, weil ich gerade die beiden Sendungen nannte mit den Kessler-Zwillingen und Schanze, 1991 waren die Anfang des Jahres. Die paar tausend Mark, die ich da bekommen habe, da habe ich ein Gespräch geführt mit dem Duisburger Oberbürgermeister Krings, der damals noch im Amt war. Und habe gesagt, Herr Krings, das und das sind meine Dinge, die kriege ich bei den Fernsehsendern. Wo soll das hin? Er soll das entscheiden, ich nehme das Geld nur treuhänderisch an. Und dann hat er mir gesagt, und da muss ich jetzt überlegen, wie der Ortsteil von Duisburg ist, da wurde ein Altenheim umgebaut, renoviert, erweitert. Und da sagt er, die Finanzierung steht natürlich heraus, aber eins, da würden Sie uns eine Freude machen, uns fehlen noch die Bilder für die Ausgestaltung der Flure. Und wenn wir Ihre Geldzuwendung, die Sie von den Fernsehsendern kriegen, dafür nutzen könnten, da würden wir uns freuen. Und dann haben wir das gemacht, dann habe ich die beiden Schecks dem Bürgermeister Krings, beziehungsweise er hat mich dann an die betreffende Stelle der Stadt Duisburg verwiesen und die haben das Geld bekommen und zu dieser Aussage, nicht einen Pfennig habe ich selbst für mich genommen. Nie. Mein Bruder auch nicht.
Es fehlten also keine Schlüssellöcher. Dazu könnten Sie ja was sagen. Was erkennt man denn durch ein Schlüsselloch?
Jetzt sprechen Sie auf Ringelnatz an. Ja, das war teilweise auch natürlich mein Programm Ringelnatz, Odemann, Kästner. Das waren ja meine literarischen Textgeber. Und von Ringelnatz zum Beispiel stammt ja der köstliche Satz: Den Unterschied bei Mann und Frau sieht man durchs Schlüsselloch genau. Das ist okay, ja.
Das sind so Sprüche, die auch, sagen wir mal, dann das Publikum begeistern. Da gibt es einen Wettbewerb bei der Rheinischen Post, den Sie gewonnen haben. Rolf Ratz, das sollte man durchaus mal sagen, dass wenn man durch Schlüsselloch sieht, auch mal nicht eine blonde Frau, sondern eine ergraute Frau sieht.
Ja, da. Ja, die Rheinische Post hat mal, 2008 war es, einen Wettbewerb ausgeschrieben zum Valentinstag. Man sollte ein Liebesgedicht, aber selbst geschrieben, nicht irgend vorher gelesen, selbst geschrieben, in 4 Zeilen einreichen. Und das habe ich gemacht. Und da haben sich etwa 2000 Leser beteiligt. Und unter diesen 2000 Lesern hat die Redaktion der Rheinischen Post schon mal eine Vorauswahl getroffen und hat dann danach etwa 2022, die ihr geeignet erschienen in der Rheinischen Post, veröffentlicht. Und nun sollten die Leser abstimmen, welches Gedicht den Preis bekommen soll. Und den Preis habe ich gewonnen. Ja, und da war ich dann eines Tages in der Rheinischen Post Kopf des Tages mit Bild und allem. Also da wurde dann auch das 4-zeilige Gedicht nochmal veröffentlicht. Dieses Gedicht hat folgenden Hintergrund. Meine Frau, ein hübsches kölsches Mädchen, hatte immer schöne braune Haare. Und dann stellten sich so die ersten grauen Härchen ein. Und dann sagte meine Frau eines Tages, nee, jetzt muss ich mal zum Färben gehen, das ist ja graue Härchen. Ich sage, Mäuschen, tu mir einen Gefallen, lass es, das sieht so schön aus. Und um dieses Bitten, dass sie sich nicht die Haare färben soll, sondern weil ich das wirklich schön fand und bis heute noch schön finde, habe ich das durch ein kleines Liebesgedicht habe ich das unterstrichen. Und mit diesem Liebesgedicht, das ich dann der Rheinischen Post eingereicht habe, habe ich gewonnen. Und die 4 Zeilen lauten wie folgt. Ich streichle deine glatten Haare, meliert aus Braun und zartem Grau. Welch Farbenspiel der Wandeljahre vom hübschen Kind zur schönen Frau.
Liebe, Liebe,
War sich denn Rolf Raths überhaupt seiner Berühmtheit in Moers?
Nee, also ich muss mal sagen, da habe ich auch nie großen Wert drauf gelegt. Ich habe das natürlich alles mit großer Freude gemacht, war auch, gebe ich zu, stolz, Bankdirektor zu sein. Aber bin ein normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und ich will das vielleicht, Sie haben eben schon mal was angesprochen, darauf doch nochmal zurückkommen. Wir sind 1956 aus kleinen Verhältnissen in die Bundesrepublik gekommen. Mit nüscht, muss ich wirklich sagen. Ich habe eben erwähnt, wir hatten Glück, dass wir gleich eine Banklehre durch Vermittlung machen konnten und so weiter. Aber wenn ich heute, ich bin jetzt 86 Jahre, wenn ich zurückblicke, was ich im Leben geschenkt bekommen habe, beruflich, privat, dann auch durch meine Hobbys, Kabarett vor allen Dingen, Menschen eine Freude zu machen, das ist so ein großes Geschenk für mich. Ja, das trägt mich. Und ich würde mich heute schämen, wenn ich sagen müsste, ja, da habe ich aber doch Geld oder was genommen. Nein, ich habe Menschen eine Freude gemacht. Mein letztes Gastspiel habe ich gegeben, genau vor 2 Jahren, am 4. Mai 2023. Und zwar bei einer Initiative an krebserkrankter Menschen. Und bei solchen Initiativen bin ich sehr oft in den letzten Jahren aufgetreten und die lagen mir deshalb besonders am Herzen, weil meine Frau, das darf ich sicher hier sagen, vor 7 Jahren an dieser scheußlichen Krankheit gestorben ist. Und da waren mir Gastspiele besonders am Herzen liegen. Und das war mit einer meiner Höhepunkte, das letzte Gastspiel in Dienstlaken in der evangelischen Kirche bei den Krebskranken. Als mein Gastspiel rum war, und ich packte meine Klamotten ins Auto und die Besucherinnen, waren überwiegend Frauen, verließen die Kirche. Da hörte ich, dass eine Dame aus einer Gruppe heraus sagte, die konnten mich aber nicht sehen. Also die haben das nicht gesagt, um mir zu gefallen. Da sagte eine Dame, war das ein schöner Nachmittag? Worauf eine andere Dame sagte, ja, wann haben wir zuletzt so gelacht? Und das muss ich jetzt mal beichten hier. Da habe ich am Auto Tränen in den Augen gehabt. Nicht nur Tränen, weil ich wusste, es ist mein letztes Gastspiel. Da war ich ja schon 84 und irgendwann muss ich ja dann mal Schluss sein. Sondern weil ich dachte, nach 65 Jahren solcher ehrenamtlichen, freudebereitenden Tätigkeit, ein solches Schlusswort von Menschen, die krebsbetroffen sind. Ganz schlimm, also dieses Gefühl, ich habe Menschen mit solchen seelischen Problemen für einen Nachmittag aus dieser Notsituation herausgerissen, habe sie lachen lassen und dann bestätigen die mir das, ohne mich zu sehen. Das ist mit mein schönstes Erlebnis in den 65 Jahren gewesen.
Rolf Raths, ich kann noch etwas verraten. Die dritte Frau, was für ein schöner Mann.
Wer hat das gesagt?
Die dritte Frau, die Sie nicht gehört haben.
Ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe mich nie für schön gehalten. Also ich war natürlich immer bemüht, als Banker musste man ja gepflegt sein. Das muss ich mal sagen, wenn ich auf die Bühne ging, dann war ich auch gepflegt. Das ist schon richtig.
Der Berliner, der ist witzig und das Gegenteil von hitzig. Der will Ruhe haben und Gemütlichkeit. La, 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 das gibt es nicht am Broadway. Nicht in Paris und Wien. Das gibt es nicht in Rio. Nicht am Broadway, nicht in Paris und Wien. Das gibt es nicht in Rio, das gibt's nur in Berlin. Das sind die Berliner Mädchen, das sind die Berliner Mädchen, so bezaubert, dass sie jede lieben muss. Nur sie küssen nicht gleich jeden, doch sie lassen mit sich reden, aber erst nach einer Weise mit nem Schuss. La, 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 das gibt's nicht mal in Texas und nicht mal im Tessin. Das gibt's nicht mal in Hongkong. Das gibt's nur in Berlin.
danach tanzt, vergiss nie, 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 nie. Es kann noch so viel geschehen, diese Stadt kann nie vergehen, diese Stadt und die Berliner Melodie. La, 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 das gibt es nicht am Broadway, nicht in Paris und Wien. Das gibt es nicht in Rio, das gibt's nur in Berlin. Das ist die Berliner Polka, das ist die Berliner Polka, das ist die Berliner Polka, das ist die Berliner.
Aber Sie haben vorhin noch etwas gefragt, wie sich das miteinander vereinbart. Bankberuf und Bühne. Ich sagte schon eben, das kommt ja aus der Kindheit, dass wir diese Filmrolle gespielt haben, die Buchholz-Enkelkinder. Aber ich hatte oft den Eindruck, wenn ich Leuten sagte, nicht bei meinen Veranstaltungen, dass ich Kabarett mache, dann tauchte diese Frage auf und immer mit dem Unterton, naja, das ist ja doch nicht so ganz seriös. Wenn ich irgendwo in einem Sinfonieorchester mitgespielt hätte, würde ich sagen, ach, ist das toll, ein Bankier und dann macht er auch das noch. Aber da war oft eine Zurückhaltung zu spüren, dass sie sagen, wie kann der das denn machen? Und da ist mir dann eines Tages, also ich habe mich davon natürlich nicht beirren lassen. Ich habe, davon können Sie ausgehen, sonst wäre ich nicht 30 Jahre Bankdirektor gewesen, meine Arbeit immer ordentlich gemacht. Aber wenn ich am Wochenende Menschen, ich sage jetzt mal, womit auch immer, eine Freude mache, vor allen Dingen alte Menschen, ich bin ja auch mit musikalischem Kabarett in Altenheimen, in ja, Pflegestationen aufgetreten, da lagen teilweise die Besucherinnen, wenn ich das so nenne, da lagen da vor mir, die taten mir leid, aber ich merkte, wie sie plötzlich im Bettchen anfingen mit der Musik, alte Berliner Musik, zu wippen. Ich konnte nachher mit literarischem Kabarett, was ich die letzten Jahre nur noch gemacht habe, also ohne Musik, nicht mehr in Altenheime gehen. Mit literarischen Texten sind Menschen in Pflegeheimen dann doch überfordert. Das war auch klar. Aber das habe ich immer gemacht. Aber eines Tages war mir diese Frage, Banker oder Narr, was bin ich nun, so zu bunt, dass ich mich hingesetzt habe und habe eine kleine Satire geschrieben. Überschrift, Banker oder Narr. Und da trage ich Ihnen die jetzt vor. Bin ich ein Banker? Bin ich ein Narr? Ich bin als Narr zur Welt gekommen. Ein Bühnenkind wie ein Gedicht. Zu einem Banker dann verkommen, noch tiefer sinken kann man nicht. Nur noch ein Narr sein ist mein Streben. Darauf will ich die Zukunft bauen. Nicht noch ein zweites Mal im Leben lass ich mich durch eine Bank versauen.
Ich stelle mir gerade mal vor, das hätten Sie Rolf Raths auf einer Weihnachtsfeier von einer Bank erzählt. Also das wäre noch ein Highlight gewesen.
Ich muss das ehrlich sagen. Man darf natürlich keine Angst haben, wenn man sowas macht, Banker und Kabarett. Wenn sie Angst haben oder denken, oh Gott, wie, dann haben sie auf der Bühne nichts zu suchen. Und dann stimmt das Innere von einem nicht. Das ist bei mir immer gleichgewichtig wichtig gewesen. Und weil Sie das gerade ansprachen, ich habe mal, das Jahr kann ich jetzt nicht mehr sagen, ein Gastspiel gegeben, oben im Stadttheater Duisburg, da ist ja oben das sogenannte Foyer, da, vor diesem großen Wandteppich da, mit Frank Olszewski ein Berliner Kabarettabend gegeben und da saß in der ersten Reihe ein Vorstand von unserer Bank und da habe ich das, ich habe das ja auch offiziell im Programm gehabt, dass jetzt diese Satire über Banker oder Narr und unser Vorstand in der ersten Reihe, der saß da, der hat sich mit den Händen auf die Schenkel geschlagen, der kriegte sich vor Lachen gar nicht ein. Und da hat, der hat bestimmt gesagt, Donnerwetter, Rolf Rath, da gehört ja doch Mut zu, sowas in der Öffentlichkeit, in der Stadt, wo du Bankdirektor bist, zu sagen, so verkommen, okay. Ja, das ist wahr.
Bringt es dir viel mehr. Auch wenn du mal traurig bist und dir es nicht zum Lachen ist. Mach immer
immer das, was dir gefällt, dann gehört dir diese Welt. Und der kleinste Sonnenschein scheint dann für dich nur ganz allein. Mach das Beste dir daraus. Hey, ja. Yeah. Das Beste dir daraus. Sag niemals nein, sag nur vielleicht, dann fällt dir das Leben leicht. Halte nur zu jeder Zeit ein kleines Lächeln dir bereit. Lass dir nicht in die Karten schauen, sei nach außen wie ein Clown. Sei ein lachendes Gesicht, denn Tränen lohnen sich doch nicht. Yeah!
Ja, jetzt muss man tief durchatmen, um den Bogen zu spannen zu Elisabeth Schwilkenschild. Oder wir könnten natürlich auch zu Albert Hehn einen Bogen bringen. Warum sage ich das? Rolf Ratz, Sie haben mit Ihrem Bruder Anfang der 40er Jahre, wenn ich so genau recherchiert habe, 1943, 44, einen Film gedreht oder Sie haben eine Kinderrolle gespielt in dem Film Neigungsehe.
Ja.
Kann man sich daran auch nur erinnern nach so vielen Jahren?
Ja, doch, also einige Szenen so sind wirklich unvergesslich. Aber vielleicht noch schnell mal ein paar Sätze dazu. Diese Filmrolle haben mein Zwillingsbruder Roland und ich bekommen, weil wir uns in Potsdam in der Straßenbahn sehr, sehr übermütig, ich will nicht nur sagen pflegelhaft, aber sehr übermütig, sehr auffällig benommen haben. Da sind wir einer Dame von der Ufer aufgefallen und die hat unsere Mutter angesprochen, hat gesagt, hören Sie mal, Ihre Zwillinge, die sind ja so lebhaft und das ist ja so genau das, was wir brauchen. Wir drehen gerade in Berlin, und also Potsdam-Babelsberg, drehen wir gerade den Film Familie Buchholz. Das ist eine Verfilmung des Altberliner Romans von Julius Stinde, Familie Buchholz. Und da suchen wir Enkelkinder. Und wir haben das schon mit x Enkelkindern in Anführungsstrichen versucht und das hat bisher nicht geklappt. Aber wie ich Ihre Kinder sehe, das wären wohl die Richtigen. Ja, und dann sind wir da eingeladen worden zu Professor Karl Fröhlich, das war der Regisseur. Und der hat sofort gesagt, die Zwillinge nehme ich. Also wir haben dem gefallen. Und was auch gut war, es ist ja ein Romanverfilmung. Da spielt ja, also meinetwegen, die Wilhelmine Bucher spielt Henny Porten. Jeder hat ja einen Künstlernamen. Aber der Regisseur hat gesagt, nein, die Zwillinge, obwohl wir im Roman Franz und Fritz heißen, der Karl Fröhlich hat gesagt, nein, die Zwillinge bleiben bei ihren Namen Rolf und Roland. So steht das denn auch in den Filmprogrammen, dass wir unseren originären Namen auch im Film behalten. Ja, der Film beginnt damit, dass wir Blumen aus dem Fenster werfen, oben aus dem zweiten Stock auf Publikum oder vor allen Dingen auf einen Herrn, der da gerade unten vorbeigeht. Und wir haben allerdings die Blumentöpfe dran gelassen an den Blumen. Und das kam nicht so gut an. Also unsere Mutter rief, kriegt doch Schokoladchen, wenn er das lasst. Die kamen gerade unten an und sahen, wie wir da oben auf der Fensterbank standen. Und unser Vater hat gesagt, Schokoladchen kriegen, die kriegen Arsch voll. Und ja gut, aber haben wir nicht gekriegt. Das war jetzt ist Spaß. Und ja, aber die Elisabeth Flickenschild, die in diesem Film Familie Buchholz oder Neigungsehe war der zweite Teil, dass das ein zweiteiliger Film übrigens wird, das stand erst gar nicht fest. Und deshalb der Film, der zweite Teil nannte sich Neigungsehe und der ist angelehnt an den Roman. Teil 1, Familie Buchholz, ist Originalroman und Teil 2 ist ein bisschen frei gestaltet. Und da hat uns die Elisabeth Flickenschild, das war so die Widersacherin unserer Omi, Wilhelmine Buchholz, also Henny Porten, große Stummfilmstar der damaligen Zeit, die Elisabeth Flickenschnitt hat uns beide dann von der Fensterbank geholt und also ich habe Fotos, da sind wir beide auf dem Arm von Elisabeth Flickenschnitt und das ist eine schöne Erinnerung an eine ganz, ganz große Schauspielerin auch.
Gibt es ja von Henny Porten einen Nachlass, den Sie zum Teil als Vorlass, das habe ich jetzt gelernt, an das Museum, Filmmuseum in Potsdam übergeben haben. Ja. Wie ist denn dazu gekommen, dass Sie einen Nachlass als Vorlass weitergegeben haben?
Naja, also wir blieben ja nach der Filmzeit mit Henny Porten sehr eng befreundet. Sie hatte ja in der Nazi-Zeit große Probleme, Rollen zu kriegen, aber das war nur eine Ausnahme, dass sie diese Rolle kriegte. Und in der Nachkriegszeit hatte sie Probleme, im Westen Rollen zu kriegen. Und deshalb hat sie dann ja auch 2 Filme in der DDR gemacht und das hat man ihr teilweise auch hier dann nochmal übergenommen. Aber egal, unsere Freundschaft hat mit all dem zu tun. Wir waren ja noch halbe Kinder, später Jugendliche und so weiter. Und als sie dann gestorben war, waren wir auch, das darf ich sicher sagen, ohne dass ich hier als Angeber gelte, Ehrengäste bei der Beerdigung. Da habe ich Zeitungsausschnitte, das war der Star, die Henny Porten, standen tausende von Menschen vor dem Krematorium in Wilmersdorf und mein Zwillingsbruder Roland, ich und der Volksbildungssenator Tiburtius damals und so weiter, wir haben dann da die Trauerreden da gehalten. Und da hat auch die Bild-Zeitung ganz groß geschrieben, ein Tribut wahrer Verbundenheit war das Erscheinen der Zwillinge Rolf und Roland Rast, die vor so Jahren mit der Henny Porten Familie Buchholz gefilmt haben. So, und als dann die Henny Porten gestorben war, haben wir sie hat ja keine Kinder gehabt, der Mann war schon ein Jahr vor ihr gestorben, haben uns die den Nachlass geführt haben die uns Geschenke gemacht, weil Henny Porten das wollte. Und zwar die beiden Lieblingsringe von Henny Porten haben wir bekommen. Wir haben Porzellan-Dinge bekommen und auch Tücher und was weiß ich. So, und einen Teil davon haben mein Zwillingsbruder Roland und ich dann entschieden, einen Teil davon haben wir dem Filmmuseum in Potsdam geschenkt, gestiftet, ja.
Also wer zum Museum Kontakt aufnehmen möchte, www.filmmuseum-/potsdam.de, da kann man einiges sehen und man kann auch dort vorstellig werden und sich das mal vor Ort ansehen. Jetzt hat es in dem Film auch einen Albert Hehn gegeben. Jetzt können ihr seht natürlich viele sagen, Albert Hehn, was hat der jetzt mit dem Sascha Hehn zu tun?
Ja, also Albert Hehn ist der Vater von Sascha Hehn gewesen. Und dieser Albert Hehn hat in der Familie Buchholz oder Neigungsehe, wie dann der zweite Teil hieß, in dem wir gespielt haben, die Enkelkinder, da hat er unseren Onkel gespielt. Und da, wir waren ja noch klein, wir waren ja 4, knapp 5 Jahre alt, mein Zwillingsbruder Roland und ich. Und da musste unsere Mutter, das war auch vertraglich verankert, dass unsere Mutter uns immer begleitet. Und der Albert Hehn, wissend auch, dass unser Vater im Krieg gewesen ist, also als Soldat, hat er dann versucht, sich an unsere Mutter ranzumachen. Und hat uns unsere Mutter allerdings erst sehr spät erzählt. Das ist ja klar, das ist ja keine Geschichte für Kinder. Und aber das fanden wir natürlich nicht. Der soll übrigens, das habe ich mal gelesen, aber mit unterschiedlichen Zahlen, in einer Zeitung habe ich mal gelesen, der war 7-mal verheiratet und in anderen habe ich gelesen, er war 5-mal verheiratet, aber nachdem, dass er selbst an unsere Mutter ran wollte, wundert mich ja nichts mehr.
Ich sehe so harmlos aus und niemand traut mir etwas zu. Und keiner glaubt es mir, dass ich auch mal was Tolles tue. Die Frauen sehen mich an, als dächten sie, na Kleiner, was ist denn los mit dir? Mit dir da spielt wohl keiner, oder? Doch niemand weiß und ahnt es, wie es hier drinnen in mir brennt. Weil man mich nur als Träumer und als braven Bürger kennt. Doch alle unterschätzt ihr meine Kraft. Mein Blut ist Lava und kein Himbeersaft. Ich bin so leidenschaftlich wie Casanova. Ich bin so leidenschaftlich wie Don Juan. Mein Temperament besiegt doch jede Frau. Und wer mich kennt, der weiß es ganz genau. Ich bin so leidenschaftlich wie Casanova. Ich bin so leidenschaftlich, ja, ich geh ran. Mit einem Händedruck fang ich gar nicht erst an. Weil ich so leidenschaftlich bin, weil ich so leidenschaftlich bin, dass sowieso sich keiner mit mir messen kann.
Wir können doch einen kleinen Bogen so zum Abschluss unseres Gespräches zum Großvater bringen. Der Großvater hat mal einen Spruch losgelassen, weil ein Lieferwagen mit Fässern voller Heringe umgekippt ist. Was hat der Großvater mit den Heringen zu tun?
Also ich muss dir noch vorausschicken, unsere Familie ist ja eine Ur-Berliner Familie, aber kurz vor der Geburt von uns Zwillingen haben meine Eltern in Potsdam ein Haus gekauft. Also auf der anderen Seite der Glienicker Brücke, wenn man so will. So, und dadurch sind wir Zwillinge in Potsdam geboren. Aber unser Opa, an den ich so gerne denke, heute noch gerne denke, das war wie unsere Vorfahren über Berliner Originale. Und der Opa ein besonderes. Also der, das war unser Eindruck immer als Kinder schon, der hatte nur Unsinn und Schabernack im Kopf. Und wenn ich mal so ein Beispiel bringen darf, unser Opa, der stand mit uns, Jörn, mal in Berlin an einer Kreuzung und wir konnten nicht direkt über die Straße, weil da so viel Verkehr war. Und da kam ein kleiner Lieferwagen um die Ecke gefahren, der hatte hinten auf der offenen Ladefläche so Eimer und Fässer mit Heringsmarinaden geladen. Und weil der die Kurve ein bisschen schnell genommen hatte, flog eins der Fässer runter, klatschte aufs Pflaster, der Deckel sprang ab und der ganze Hering und die Äpfel und die Zwiebeln und die Sahnesoße, alles machte sich da auf dem Pflaster breit. Und während wir Jörn da noch ganz gebannt in diese Heringsmatsche kiekten, da sagte unser Opa plötzlich, jetzt müsste noch einer mit Pellkartoffeln umkippen. Also ich will... Das sind so die Erinnerungen, die ich an den Opa habe. Das ist nur eins von vielen Beispielen.
Sehen Sie, das ist Berlin, kann man so schön darauf sagen. Wir wollen ja zum Abschluss noch mal erwähnen, Sie waren ja nicht nur Bankdirektor, Sie waren nicht nur Kabarettist, Sie waren auch Gebrauchspolizei, Schutzhunde, Leistungsrichter. Wir wollen die Tiere nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Hörerinnen und Hörer auch was da in dieser Richtung. Welche Botschaft, welche Lebensweisheit würden Sie jetzt den Leuten mitgeben? Sie haben gesagt, ich habe im Laufe meines Lebens familiär, beruflich, gesundheitlich so viel geschenkt bekommen, dass ich dieses Geschenk gerne weitergeben möchte und wollte. Was haben Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben? Und dem Dekan Wert natürlich, der jetzt auch zuhört.
Ja, Dekan Wert ist mein engster Freund hier am Niederrhein, das darf ich sicher so sagen. Und er hat ja auch vor 7 Jahren meine Frau, die er auch gut kannte und auch sehr geschätzt hat, weil sie auch so ein fröhlicher, ehrlicher, auch vor allen Dingen auch glaubensfester Mensch gewesen ist, hat er sie auch beerdigt. Ja, ich kann eigentlich nur als Empfehlung sagen, auch wenn es mal hart im Leben ist, einfach ja, Gott vertrauen und sich auch nicht unterkriegen lassen. Ich habe das Beispiel ja eben gebracht, dass es immer wieder Zweifel gab, ist das denn in Ordnung, dies und jenes zu verbinden. Wenn das in einem drinsteckt, einerseits beruflich das Beste zu geben, aber andererseits auch private Neigungen zu haben und damit anderen Menschen eine Freude zu machen, dann soll man sich da überhaupt nicht beirren lassen. Man soll seinen Weg gehen und das kann ich wirklich rückblickend sagen, da bin ich ja, fast ein bisschen stolz darauf, dass ich mich nicht habe verbiegen lassen durch Stimmen. Es gab mal vielleicht noch als letztes auch mal, dass meinetwegen der Bankvorstand, jetzt nicht einer, gesagt hat, Ratz, ein bisschen zurück, weil wenn die Zeitungen zu viel schreiben, dann kommt natürlich so ein Eindruck auf. Da hat der denn mehr so sein Kabarett im Kopf, und über meinen Bankberuf hat ja kaum einer geschrieben. Ne? Aber wenn du auf der Bühne stehst, dann so, ja, nicht unterkriegen lassen. Gott vertrauen und mutig seinen Weg gehen. Jeder seinen, Gott hat für jeden einen Weg vorgegeben, und daran festhalten.
Also normalerweise würden wir jetzt sagen Glück auf, aber wir sagen jetzt mal Amen, ausnahmsweise.
Nein. Weil Sie haben ja nach Herbert Werth gefragt, sonst hätte ich das jetzt so nicht gesagt, aber ist ja herrlich.
Nun hat Rolf Ratz sein Bühnenoutfit an den Nagel gehängt. Schöne Erinnerungen an ein bewegtes Leben sind ihm geblieben, die er heute mit uns teilte. Und was ihm noch geblieben ist, das ist der kleine Teddybär, der Berliner Bär, der ihn immer bei den Auftritten begleitet hat. Der bekommt noch jeden Morgen seine Streicheleinheiten. Auch als Freude darüber, dass Rolf Ratz vielen Menschen einige vergnügliche Stunden schenken durfte. Auch wir sagen Danke und wünschen noch weiterhin alles Gute. Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
Das ganze Leben ist ein Roman. Was auch geschieht, es fängt immer an. So wie in jedem anderen Roman mit Liebe, Liebe. Auf jede Seite ist man gespannt, denn jede Zeile ist interessant. So wie erzählt kein anderes Buch von Liebe. So wunderbare Romane, wie man sie im Leben erlebt, liest man nie. Dazu gehört wohl noch mehr als ein Dichter mit viel Fantasie. Das ganze Leben ist ein Roman. Das ganze Leben liest man daran. Auf ein Kapitel kommen zwei Drittel Liebe. Ich hab wirklich viel gelesen, bin ein Bücherwurm gewesen. Und ich fand alles schön und wunderbar, sofern von Liebe nur der Rede war. Doch als ich mich selbst verliebte, fasste ich kein Buch mehr an. Ich war, wie man so sagt, immun. Ich hatte Tag und Nacht zu tun, denn ich erlebte selbst Romane da. Das ganze Leben ist ein Roman. Was auch geschieht, es fängt immer an. So wie in jedem anderen Roman mit Liebe, Liebe. Auf jeder Seite ist man gespannt, denn jede Zeile ist interessant. So viel erzählt kein anderes Buch von Liebe. So wunderbare Romane, wie man sie im Leben erlebt, liest man nie. Dazu gehört wohl noch mehr als ein Dichter mit viel Fantasie. Das ganze Leben ist ein Roman. Das ganze Leben liest man daran. Auf ein Kapitel kommen zwei Drittel Liebe.
Bürgerfunk, Radio mit Leib und Seele.
Gefällt diese Welt. Zeit auch schlecht, singen wir erst recht, was wir immer singen, wenn wir fröhlich sind.
Juhu! Uns gefällt diese Welt, weil uns Liebe jung gefällt
und weil Liebe das Leben uns verschönt.
Bürgerfunk, Lokales bei uns.